Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Liebe Gemeinde, wie wünschen wir uns das Zusammenleben mit unseren Mitmenschen eigentlich und wie leben wir das im Alltag? Ich habe mich im Zusammenhang mit dem Predigttext erinnert an meine Studentenzeit, ist schon ein bisschen her. Da waren Wohngemeinschaften groß in Mode, also zog ich auch in eine WG in der Engelbertstraße. Und jung und unerfahren habe ich mir vorgestellt, wir wären nun alle Freunde und wir würden zum Beispiel die Hausarbeit auch gerecht teilen oder gemeinsam für alle einkaufen. Ja, hier wird schon gelacht, ne? Ich habe auch schnell gemerkt, dass das nicht von alleine klappt. Wenn heute junge Menschen in eine Wohngemeinschaft ziehen, dann um Kosten zu sparen. Die haben einen Putzplan, die haben genau festgelegte Regeln und vor allem haben die überhaupt nicht den Anspruch, dass die WG nun ein Familienersatz ist und auch für ihr seelisches Wohlergehen zuständig ist. Da waren wir früher in den 70er Jahren etwas naiver, glaube ich. Wie die ersten Christen zusammengelebt haben, das beschreibt Lukas ganz anschaulich in seiner Apostelgeschichte. Und das hat so ein bisschen was von einer Wohngemeinschaft, wie ich sie mir gewünscht hätte. Ich lese aus der Hoffnung für alle. Apostelgeschichte 4, Verse 32 bis 37. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, waren ein Herz und eine Seele. Niemand betrachtete sein Eigentum als privaten Besitz, sondern alles gehörte ihnen gemeinsam. Mit großer Überzeugungskraft berichteten die Apostel von der Auferstehung des Herrn Jesus und alle erlebten Gottes Gerechtigkeit. Keiner der Gläubigen musste Not leiden, denn wenn es an etwas fehlte, dann war jeder gerne bereit, Häuser oder Äcker zu verkaufen und das Geld den Aposteln zu übergeben. Und die verteilten es an die Unterdrückten. Josef, ein Levit aus Zypern, gehörte auch zu denen, die ihr Hab und Gut zur Verfügung stellten. Die Apostel nannten ihn Barnabas, das heißt übersetzt, der den anderen Mut macht. Er verkaufte seinen Acker und überreichte das Geld den Aposteln. Soweit der Bibeltext. Das klingt ja für mich wie Musik in den Ohren. Viele junge Menschen haben in der Nachkriegszeit an Frieden und an Gemeinschaft geglaubt. Denken Sie an die Kibbutz-Bewegung. Leute aus allen möglichen Ländern sind hier zusammengekommen, um gemeinsam zu leben und zu arbeiten und alles gerecht zu verteilen. Eine Schulfreundin von mir lebt heute noch seit 50 Jahren in einem Kibbutz in Israel. Und ich kenne einige, die zumindest für ein paar Monate oder für ein Jahr dorthin gegangen sind und da gelebt haben. Ja, das war früher. Heute denken gefühlt die meisten nur noch an sich selbst, obwohl ich will nicht ungerecht sein. Die jungen Leute, die machen noch oft ein freiwilliges soziales Jahr und tun auch was für die Gemeinschaft. Aber die Lebensweise, nur an sich zu denken, die wird überall propagiert. Selbstoptimierung, Reichtum anhäufen ohne Rücksicht auf Natur oder Mitmenschen. Keine Empathie, kein Mitgefühl mit anderen haben. Im Podcast von Joe Rogan, da sagte Elon Musk doch kürzlich tatsächlich, der Westen habe zu viel Empathie. Die fundamentale Schwäche der westlichen Zivilisation ist die Empathie. Na, der hat jedenfalls keine. Und so wie der wollen aber heute viele sein. Die Reichen machen es uns vor, jeder ist sich selbst der Nächste. Ganz anders war es in den ersten Jahren in Jerusalem, als die Christusgläubigen sich zu einer Gemeinschaft zusammengefunden hatten. Das waren die ersten in Jerusalem. Ne? Der Bruder von Jesus, der Jakobus, der hat diese ganze Gruppe zusammengehalten. Die Menschen, die Lukas hier beschreibt, die waren ein Herz und eine Seele. So steht es da. Herz und Seele. Für uns meint das ja so ziemlich das Gleiche, Herz und Seele. Wir verstehen unter so einem Begriff eine große Einigkeit. Also wenn ich sage, mit dem bin ich ein Herz und eine Seele, dann meinen wir, mit dem verstehen wir uns besonders gut. Im Hebräischen hat das Herz allerdings eine ganz andere Bedeutung. Das Herz ist nämlich der Sitz des Verstands und die Kehle der Sitz des Gefühls. Und das ist ja gar nicht so abwegig. Haben Sie schon mal erlebt, wie es Ihnen die Sprache verschlagen hat, dass Ihnen irgendetwas so auf die Kehle geschlagen ist, dass Sie gar nicht mehr sprechen konnten? Also ich habe das schon mal erlebt. Warum soll die Seele nicht in der Kehle wohnen? Eigentlich heißt es also, die Menschen waren sich einig in Verstand und Gefühl. Und das finde ich erfreulich, dass der Verstand auch mit dabei ist. Es geht also nicht nur um Gefühlsduselei, sondern es geht um konkretes Überleben. Und dafür braucht man schließlich auch Verstand. Wir erleben unsere Kirchen und andere Orte, wo wir uns treffen, nicht als Orte großer Offenheit. Das sind nicht die Orte, wo man offen über Armut sprechen kann. Wenn man überhaupt darüber spricht, dann doch im geschützten Raum, im kleinen Kreis. Wer in die Kirche kommt, das sind im Allgemeinen doch die Menschen aus der Mittelschicht. Und hier traut sich keiner, über die eigene Armut oder über die eigene Einsamkeit zu sprechen. Niemand möchte die Person sein, der geholfen wird. In der urchristlichen Gemeinde war das noch anders. Die Gemeinde war der Ort, wo jede und jeder offen sagen konnte, wenn er oder sie nichts mehr hatte. Wie ist es denn dazu gekommen? Man muss dazu wissen, die Einziehung des Vermögens durch die Römer gehörte zu regelmäßigen Strafen. Das war also gar nicht so ungewöhnlich, dass den Menschen alles weggenommen wurde. Ein öffentliches Bekenntnis zu Christus konnte sehr schnell zur Besitzlosigkeit führen. Und da ist die christliche Gemeinschaft laut Lukas für die Betroffenen eben eingetreten. Es geht um Tzedaka, die Gerechtigkeit. Und damit führt uns dieser Bibeltext mitten ins Zentrum der hebräischen Bibel hinein und des jüdischen Glaubens. Denn die Gerechtigkeit spielt eine ganz große Rolle im Alten Testament. Es heißt im 5. Buch Mose: Es ist ein Gebot des Tuns, den Armen Israels Gerechtigkeit zu geben, entsprechend dem, was den Armen zukommt, wenn die Hand des Gebenden dies vermag. Wie es heißt, du sollst auftun deine Hand für ihn. Und genau danach, nach diesem Gesetz aus dem 5. Buch Mose, leben die Leute, von denen Lukas berichtet. Es soll keiner in Armut fallen. Alle sollen sich gegenseitig unterstützen. Das ist ja eigentlich auch die Idee des Sozialstaats, dass keiner in Armut fallen soll. Es geht bei Lukas eben nicht darum, dass keiner mehr Privatbesitz haben darf, sondern es geht darum, sich gegenseitig zu helfen. Wer Reichtum im Überfluss ansammelt und nicht der Allgemeinheit zur Verfügung stellt, der widerspricht dem Willen Gottes. Wenn wir uns nun die wahrscheinlich doch noch eher kleine christusgläubige Gemeinschaft in Jerusalem vorstellen, dann muss uns auch klar sein, das waren Juden, natürlich waren das Juden. Der Theologe Klaus Wengs schreibt, die Jesusgemeinde bestand am Beginn ausschließlich aus Jüdinnen und Juden. Sie hatten nicht das Selbstverständnis, statt jüdisch nun christlich zu sein. Und auch die übrige Judenheit sah sie als ihre Landsleute an. Die sind also durchaus noch in die Synagoge gegangen, haben gemeinsam dort gebetet und sich noch nicht als Christen gefühlt. Und es ist ja auch erst viel später gekommen, dass Paulus die sogenannten Heiden mit reingeholt hat. Das war damals also noch nicht. Einer der Gläubigen wird besonders erwähnt, der Levit Josef Barnabas. Ein Levit, der gehört ganz besonders in den Reich Gottes und des Tempels. Wenn der nun seinen Acker verkauft und den Erlös den Aposteln zur Verfügung stellt, dann handelt er eigentlich entsprechend der Tora. Denn, Sie erinnern sich vielleicht, die Leviten haben bei der großen Landverteilung gar kein Land bekommen, sondern die hatten ihren Tempeldienst zu leisten und alle anderen mussten sie dafür bezahlen. Das heißt, eigentlich hatten die Leviten gar kein Land. Wenn also dieser Josef hingeht und sein Land verkauft, hat er eigentlich alles richtig gemacht. Sein Beiname Barnabas bedeutet Sohn der Ermutigung. Also der Barnabas ermutigt durch sein Vorbild andere auch so zu handeln. Kurz nach der Auferstehung Jesu, und das müssen wir uns auch immer wieder vorstellen, da haben die Leute in der Naherwartung gelebt. Die haben gedacht, Jesus kommt noch zu ihren Lebzeiten wieder und dann wird alles gut. Deswegen haben die auch noch nicht groß über Privatbesitz nachgedacht. Sie wussten ja, es ist nur für eine kurze Zeit, oder sie haben geglaubt, es ist nur für eine kurze Zeit. Der gemeinsame Glaube ist für Jesu Anhänger wichtiger als alles andere. Und dann erscheint das Teilen auch ganz kinderleicht. Die Gemeinschaft geht vor allem anderen. Als Lukas die Geschichte dieser ersten Gemeinde aufschreibt, da hatte sich mittlerweile schon sehr viel geändert. Und von der großen Einigkeit ist auch gar nicht mehr die Rede. Denken Sie an die vielen Paulusbriefe, insbesondere an die Gemeinde in Korinth, denke ich, wo er doch immer wieder zur Solidarität aufruft. Es kann doch nicht sein, dass die Armen sich schämen und die Reichen sich mit ihrem Reichtum auch noch brüsten. Denn wie überall sonst sind zu Lukas Zeit die Reichen nun auch in den christlichen Gemeinden die Mächtigen und die Einflussreichen. Die sitzen ganz oben am Tisch und die Armen und die Sklaven ganz unten am Tisch. So war es in Korinth und so war es auch in anderen Städten. Und genau deshalb schreibt Lukas diese Geschichte der ersten Gemeinde noch einmal auf, um den Gemeinden zwei Generationen später zu zeigen, guckt mal hin, so kann es ja auch gehen. Jesus wollte mehr, so hat es angefangen. Jesus hat vom Reich Gottes gepredigt, in dem die Letzten die Ersten sein werden und in dem die Armen selig gepriesen werden. Auch uns hat Jesus alles in die Hand gegeben, was nötig ist, um gerecht zu leben. Die Tzedaka Gottes, die Gerechtigkeit, die können wir herstellen, wenn wir Gefühl und Verstand einsetzen und nicht nur an uns selber denken. Jesus hat zum Reich Gottes eingeladen, die Reichen werden davon befreit, an ihren Reichtümern zu kleben. Sie können ihr Leben und ihren Überfluss mit anderen teilen und werden dabei selbst beschenkt, mit Liebe und Dankbarkeit. In der ersten Gemeinde war der Geist Jesu noch lebendig. Lukas schreibt von dieser Gemeinde, weil die Geschichte der ersten Christenzeit, Glaube macht das Herz weit. Glaube macht uns auch großzügig. Die Anhängerinnen und Anhänger Jesu hatten eine Mission. Da steht, mit großer Überzeugungskraft berichteten die Apostel von der Auferstehung des Herrn Jesus und alle erlebten Gottes Gerechtigkeit. Also wenigstens am Anfang hat die Begeisterung für die Sache noch alle mitgetragen. Gottes Gerechtigkeit auf Erden wurde praktiziert. Und wie wäre es denn, wenn wir uns auch mitreißen ließen, dass uns die Armut der Armen berührt? Laut aktuellen Zahlen sind 16% der Bevölkerung im Jahr 2026 armutsgefährdet. 16%. Und bei den Menschen über 65, da sind es sogar 20%. Und am allerschlimmsten trifft es die Kinder, denn es geht ja um deren Zukunft. Wenn kein Geld da ist für einen längeren Schulbesuch, kein Geld für Sport und Musik, kein Geld für soziale Teilhabe, dann sind die Kinder von Anfang an ausgegrenzt. Kinder mit schlechter Ausbildung sind das Proletariat von morgen. Das birgt ein hohes Gewaltpotenzial. Über Geld spricht man nicht, sagen die Reichen, denn sie wollen ihren Reichtum vor anderen ja nicht erwähnen. Und was sie damit machen, das geht doch auch wohl niemanden etwas an, oder? Wir haben übrigens eine Klausel im Grundgesetz, Artikel 14, da heißt es, Eigentum verpflichtet, sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Boah, wenn sich alle daran hielten. Wem dient denn ein Schottervorgarten? Wem dient denn eine Luxusjacht? Wen dienen denn die Millionen und Milliarden, die vor der Steuerbehörde im Offshore versteckt werden? So naiv sind wir nicht, dass wir glauben, die Verhältnisse, wie es bei den ersten Christen war, wiederherstellen zu können. Hat ja auch bei denen nicht lange gehalten, leider. Trotzdem, das Beispiel der ersten Gemeinde, das ermutigt uns, mit Herz und Verstand Gottes Gerechtigkeit auf Erden wieder ein bisschen näher zu kommen. Mit Gottes Hilfe. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der halte unseren Verstand wach, und unsere Hoffnung groß und stärke unsere Liebe.